Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 23. Juni. Heute mit folgenden Themen: Corona, Krieg, Inflation und nun auch noch eine Dürre. Das Leben in Äthiopien wird immer prekärer.
Man sagt eigentlich, zuerst sterben die Ziegen, dann die Kamele und dann die Menschen. Und ich denke, wir sind heute schon bei den Kamelen angelangt.
Und Kolumbien hat zwar einen neuen Präsidenten, doch der bewaffnete Konflikt geht weiter. Vor allem Kinder werden noch immer als KämpferInnen rekrutiert.
Die Kinder, mit denen wir arbeiten, sagen, wenn die Situation, die uns gezwungen hat, uns der Guerilla anzuschließen, anhält, werden Kinder weiterhin in den Krieg gehen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Carol Gücki.
Die Kita im Tschanagut wird saniert. Das teilt heute die Stadt Bern mit. Die Sanierung kostet 3,3 Millionen Franken und betrifft vor allem die Außenhülle des Gebäudes. Es sind neue Fenster geplant und die Kita soll erdbebensicher werden. Die Bauarbeiten starten im Sommer nächstes Jahr. Die Stadt schätzt, dass die Arbeiten 6 Monate dauern. Die Bahnpolizei der SBB erhält Bodycams. Das berichtet SRF News. Laut SBB nehmen Aggressionen gegen die Bahnpolizei zu. Deswegen sollen die BeamtInnen kleine, am Körper angebrachte Kameras einsetzen können. Die Bodycams werden voraussichtlich Ende Jahr eingeführt. Heute entscheidet Brüssel über den EU-Beitritt der Ukraine und Moldawien. ExpertInnen zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass die Ukraine den Kandidatenstatus erhält, so SRF. Dafür müssen aber alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Der Kandidatenstatus für die Ukraine ist historisch, aber vor allem ein symbolisches Zeichen. Denn ein Beitritt zur EU dauert Jahre. Die Länder müssen zuerst einen ganzen Katalog an Bedingungen erfüllen, so etwa bei der Bekämpfung von Korruption. Die Zahl der Todesopfer nach dem heftigen Erdbeben in Afghanistan steigt. Internationalen Medien zufolge sind mindestens 1000 Menschen gestorben, 1500 sind verletzt. Es wird erwartet, dass die Opferzahlen noch weiter steigen, denn die Rettungsarbeiten dauern an. Das Erdbeben ereignete sich gestern im Südosten Afghanistans. Es war bis in die Nachbarländer Pakistan und Indien zu spüren. Auf der Richterskala erreichte es eine Stärke von 6,1. Bei den Protesten in Ecuador ist ein zweiter Demonstrant getötet worden. Das berichtet der südamerikanische Nachrichtensender Telesur. Beim Todesopfer handelt es sich um einen indigenen Demonstranten. Laut indigenen Organisationen sei der Mann von der Polizei erschossen worden. Seit letzter Woche Freitag herrscht in Ecuador der Ausnahmezustand. Grund dafür ist ein nationaler Streik der BürgerInnen. Sie wehren sich gegen die hohen Lebenshaltungskosten und Wirtschaftspolitik Ecuadors. Und zum Wetter. Morgen Freitag ist es bewölkt mit Regenschauern und Gewittern. Die Temperaturen betragen 16 bis 20 Grad. Am Samstag scheint wieder die Sonne, das Thermometer zeigt bis zu 26 Grad und am Sonntag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken mit Temperaturen bis zu 27 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Erst Corona, dann der Kriegsausbruch in der Tigray-Region. Hinzu kommen nun auch die Inflation und eine Dürre. Für viele Menschen in Äthiopien wird das Leben täglich prekärer. Erika Dietli ist in der Geschäftsleitung der Stiftung SOS Kinderdorf. Vor wenigen Tagen ist sie zurückgekehrt von einer Äthiopien-Reise. Äthiopien ist eines der Fokusländer der Stiftung. Katrin Hiss wollte wissen, worum es im Konflikt geht zwischen der äthiopischen Zentralregierung in Addis Abeba und der Volksbefreiungsfront von Tigray.
Im Rahmen von der Corona-Krise wollte man 2020 Wahlen durchführen. Der Premierminister Abiy Ahmed musste sich neuen Wahlen stellen. Man hat dann entschieden, aufgrund der Corona-Krise, dass man auf diese Wahlen verzichtet. Man hat die verschoben. Und die TPLF hat eigenständig in der Tigray-Region Wahlen durchgeführt. Und die wurden natürlich von keiner Seite anerkannt. Das war der Ausgangspunkt, warum dann die Zentralregierung den Krieg angefangen hat mit der TPLF. Eine politisch angespannte Situation, man weiß gar nicht genau, was weitergehen wird. Viele Menschen haben Angst. Eigentlich hat der Krieg offiziell aufgehört im Land. Inoffiziell geht er immer noch weiter. Die TPLF hat vor 3 oder 4 Wochen angefangen, den Eritrea zu bombardieren. Die Leute vor Ort gehen jetzt mal davon aus, dass dann die TPLF gerne Eritrea einnehmen möchte und dann einen eigenständigen Staat aufbauen könnte. Aber das sind alles so Vorstellungen, Ideen, da gibt es aber keine Beweise dazu, dass es wirklich so kommen könnte.
Makala ist die Hauptstadt dieser Region Tigray. Hier befindet sich auch ein SOS-Kinderdorf. Wie steht es um die Gesundheits- und Lebensmittelversorgung bei den Kindern vor Ort?
Also die Situation für die Kinder vor Ort ist eigentlich tragisch. Also wir hatten das Glück im Unglück. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten wir ganz viel Lebensmittel gebunkert, weil wir nicht wussten, wie lange das diese Phase geht. Als dann der Krieg ausgebrochen ist, hatten wir im Dorf zum Glück vorübergehend genügend Nahrungsmittel. Die Gesundheitsversorgung ist man muss sich aber vorstellen, dass eigentlich 80% von den ganzen medizinischen Zentren eigentlich zerstört worden sind. Also die Versorgungslage ist immer noch nach wie vor sehr prekär. Ebenfalls auch den Einkauf von Lebensmitteln ist nach wie vor eigentlich wirklich etwas, was sehr herausforderndes ist für die Leute vor Ort. Unser Team hat hervorragende Arbeit geleistet während diesen 2 Jahren. Die haben, das muss ich vorstellen, 2 Jahre lang ohne Lohn gearbeitet, weil wir konnten kein Geld hinschicken. Und wenn wir Geld schicken konnten, dann ging das natürlich für die Kinder, für die Nahrungsmittel von den Kindern eigentlich drauf, das ganze Geld. Also wirklich unser Staff 2 Jahre ohne Salär, da bin ich tief beeindruckt, wie sie das gemeistert haben. Ein größeres Problem, also eigentlich die Gesundheitsversorgung für die Region, finde ich, ist die Bildungsmöglichkeit oder die Unmöglichkeit der Bildung. Man muss sich das vorstellen, in 2020 kam Corona, das war dann die gleiche Situation wie bei uns hier in der Schweiz. Die Schulen haben geschlossen und da gab es nicht diese Möglichkeit wie bei uns, dass man dann eben Online-Kurse geben konnte, sondern die meisten Kinder waren dann zu Hause und haben Corona-bedingt schon mal 8 Monate die Schule nicht besuchen können. Und dann kam der Krieg und mit dem Krieg, sobald die Schulen hatten, glaube ich, eine Woche offen und dann kam Krieg und seit 1,5 Jahren herrscht Krieg und keine Schule. Also die Kinder, die konnten seit 2 Jahren nicht mehr zur Schule gehen. Und denke ich, das ist wirklich so sehr besorgniserregend. Das ist wie so eine verlorene Generation, die wir jetzt da haben. Und wie wir dann versuchen müssen, die gerade älteren Kinder wieder in die Schule zu integrieren, weil die müssen jetzt ja arbeiten, falls es Arbeit gibt, damit sie die Familien irgendwie am Leben erhalten können. Das sind dann so Herausforderungen, die schier unlösbar sind für uns.
Ja, im Juli werden Sie nochmals nach Äthiopien reisen, dann auch ins Tigray-Gebiet. Was erwarten Sie von dieser Reise?
Ich wollte ins Tigray-Gebiet reisen im Juli. Ich wurde jetzt aber informiert, dass ich als weiße Schweizerin nicht einreisen kann in die Tigray-Region. Ist zu gefährlich und es gibt fast keine Flüge vor Ort. Was ich jetzt aber machen werde, ich werde in die Somali-Zone reisen in Äthiopien. Das ist das Gebiet, das im Moment am meisten von der Dürre betroffen ist. Wir haben da auch ein Kinderdorf vor Ort und wir haben da auch unsere Familie- und Gemeindestärkungsprojekte. Und ich werde da mir einfach mal ein Bild machen von dieser Auswirkung auf der Dürre auf unsere Projekte und unsere Kinder und Familien vor Ort. Ich war vor 4 Jahren bei der letzten Dürre schon vor Ort. Man sieht dann einfach überall tote Kamele, tote Rinder, tote Ziegen liegen. Es gibt so einen Spruch in Äthiopien, man sagt eigentlich, zuerst sterben die Ziegen, dann die Kamele und dann die Menschen. Und ich denke, wir sind heute schon bei den Kamelen angelangt. Von dem her hoffe ich mir wirklich, dass wir noch trotz Ukraine-Krieg ein bisschen aufmerksamer bekommen für die Dürre am Horn von Afrika, weil die ist wirklich beängstigend.
Erika Dietli ist in der Geschäftsleitung der Stiftung SOS Kinderdorf.
Rabe Info.
Gleich werfen wir einen Blick auf Kolumbien, wo die Guerilla Kinder und Jugendliche als KämpferInnen rekrutiert. Davor hören wir von der kolumbianischen Musikerin Diana Abella, Nací Mujer.
FB7 Studio, Lupa, Diana Bella, Nací Mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlos. La labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado. Característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución. Amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo. Porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta. El éxito es un marido que mantenga, y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo presentado. Hora de parándula y nada más que saber callarse, porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben. Pero mujer nací, aprendí a resistir. El rap es mi argumento, tengo algo por decir. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior la estética de lo perfecto. Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia. Pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años, por irrespetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder, la vida, el poder ser ellas. Mujer nací orgullosa de este, mi cuerpo y mis ideas. Sí, mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Pero mujer nací, tengo algo por decir.
Rabe Info.
Es herrscht Aufbruchstimmung in Kolumbien. Der neu gewählte Präsident Gustavo Petro schaffte es als erster Linker ins Amt. Mit seiner Wahl stellt er nun davor, eine neue politische Ära einzuläuten. Doch noch immer herrscht in Kolumbien ein bewaffneter Konflikt. Trotz des Friedensvertrags von 2016 zwischen Regierung und der FARC-Guerilla geht der Bürgerkrieg in vielen Regionen des Landes unvermindert weiter. Dabei rekrutieren die Guerilla-Gruppen bis heute Kinder und Jugendliche, die mitkämpfen. Ein Beitrag von Radio Onda.
Tenía 9 años cuando fui reclutada por las FARC.
Yo tenía 11 años.
Ich war 9, als ich von der FARC rekrutiert wurde. Ich war 15, ich war 11. So beginnt der Dokumentarfilm Operation Berlin, La Niñez que peleó la guerra. Sinngemäß übersetzt Operation Berlin, die Kinder, die den Krieg in Kolumbien kämpften. Der Name Berlin bezieht sich auf den Berg Páramo de Berlin im Norden des Landes an der Grenze zu Venezuela. Im Film berichten ehemalige minderjährige KämpferInnen, warum sie sich damals der FARC anschlossen. Um die Identität der Überlebenden zu schützen, wurden die Originalzitate von SchauspielerInnen eingesprochen. Die Personen und Szenen im Film sind oft nur gezeichnet. Es gab Fälle von Zwangsrekrutierung. Viele der Kinder und Jugendlichen entschieden sich aber scheinbar freiwillig, zu den Waffen zu greifen, um der Perspektivlosigkeit zu entfliehen, weil die Guerilla versprach, die zurückbleibende Familie finanziell zu unterstützen oder sie mit anderen Versprechungen lockte. Und für Mädchen bedeutet die Entscheidung für den bewaffneten Kampf mehr Selbstbestimmung, ist doch in ländlichen Regionen ihr Leben als Hausfrau und junge Mutter sonst vorgezeichnet. Die Militäroffensive Operación Berlin der kolumbianischen Armee im Jahr 2000-2001 steht im Zentrum des Dokumentarfilms. Sie hatte zum Ziel, eine Einheit der FARC-Guerilla aufzureiben, ja auszulöschen. Die FARC-Einheit bestand nicht nur aus erwachsenen KämpferInnen. Es gibt bis heute keine gesicherten Zahlen. Es wird aber geschätzt, dass von 400 Personen mindestens ein Drittel Kinder und Jugendliche waren. Also etwa 150 KämpferInnen.
Es gab bislang nur eine Version über die Operation Berlin, die Version des Militärs. Sie wurde sogar zu einem der erfolgreichsten Einsätze des Militärs gegen die Guerilla erklärt. Auch der damalige Präsident Pastrana empfing alle Soldaten feierlich, um sie auszuzeichnen.
Sagt José Luis Campo. Der gebürtige Spanier lebt seit fast 50 Jahren in Kolumbien. Er hat dort die NGO Ben Posta aufgebaut, die sich um ehemalige minderjährige KämpferInnen kümmert. Auch Überlebende der Operation Berlin hat die Organisation betreut. Die Hälfte der fast 150 Minderjährigen, die auf der Seite der FARC kämpften, kamen während der Militäroperation ums Leben. Und die Militärführung hatte im Vorfeld Kenntnis davon gehabt, dass viele der KämpferInnen Kinder und Jugendliche waren.
Die Beteiligung von Kindern ist ein fester Bestandteil eines jeden internen Konflikts. Jede Gruppe, die behauptet, es gäbe keine Kinder, lügt.
Trotzdem ging die kolumbianische Armee über Wochen mit ihrer militärischen Übermacht gegen die FARC-Einheit vor. Mit dem Dokumentarfilm und auch vor der Sonderjustiz für den Frieden, kurz JEP, erzählen die Überlebenden nun ihre Version der Geschichte. Es ist eine Geschichte von Gewalt und Kriegsverbrechen gegen Minderjährige. Eine Geschichte davon, dass Kinder und Jugendliche exekutiert wurden, auch nachdem sie sich dem Militär ergeben hatten. Die JEP ist eine Errungenschaft des Friedensvertrags, um Verbrechen, die während des bewaffneten Konflikts begangen wurden, aufzuklären und zu bestrafen. La barbarie que fue eso.
Es war grausam und barbarisch. Sowohl die Rekrutierung durch die FARC als auch die Verfolgung, Inhaftierung, Folterung und Ermordung vieler Kinder durch das Militär.
Konfrontiert Saul Franco, Mitglied der kolumbianischen Wahrheitskommission, den ehemaligen Präsidenten Pastrana, bei einer öffentlichen Anhörung zu den Verbrechen der Operation Berlin. Jener Präsident, der seinerzeit die Militärs für ihren Einsatz in der Operation auszeichnete. Die meisten Kinder und Jugendlichen, die sich damals der FARC anschlossen und der Operation Berlin ausgesetzt waren, stammten aus entlegenen Gemeinden, wo der Staat nicht präsent ist, wo es kaum Zugang zu Bildung, zu einer Ausbildung oder zu regulärer Arbeit gibt.
Die Rekrutierung hat ein Vorher, ein Mittendrin und ein Nachher. Und sie hat bestimmte Ursachen,
sagt José Luis Campo von der NGO Ben Posta.
Es gibt Kinder, die 1,5 Stunden zu Fuß zur Schule gehen, mit dem Risiko, dass sie dort durch vermintes Gelände müssen. Mit anderen Worten, der Staat ist in diesen Gebieten vollkommen abwesend.
Es gibt Regionen in Kolumbien, die seit Jahrzehnten von Guerillas oder Paramilitärs kontrolliert werden. Die Demobilisierung der FARC nach 2016 führte nicht zu mehr staatlicher Kontrolle dieser Regionen, sondern andere bewaffnete Akteure bemächtigten sich der ehemals durch die FARC kontrollierten Territorien. Die JEP, die Sonderjustiz für den Frieden, spricht davon, dass allein die FARC in dem über 50 Jahre andauernden Konflikt fast 20.000 Kinder und Jugendliche rekrutierte. Zwar nimmt die absolute Zahl in den vergangenen Jahren ab, Aber noch immer finden Rekrutierungen von Abspaltung der FARC, aber auch von ELN und Paramilitärs statt.
Die Kinder, mit denen wir arbeiten, sagen, wenn die Situation, die uns gezwungen hat, uns der Guerilla anzuschließen, anhält, werden Kinder weiterhin in den Krieg gehen.
Für den Frieden in Kolumbien verheißt das nichts Gutes. Und ebenso wenig für die Kinder und Jugendlichen, die gefährdet sind, als KämpferInnen rekrutiert zu werden.
Ich sage immer, dass die Auswirkungen auf das Leben der Kinder das Thermometer sind, das die Temperatur des Krankheitszustands der Gesellschaft misst.
Die Kinder und Jugendlichen sind durch ihre Erfahrung als KämpferInnen traumatisiert. Und viele waren es bereits durch die sozialen Umstände, die sie dazu brachten, sich einer bewaffneten Gruppe anzuschließen.
Es sind immer die Kinder, die Frauen, die Wehrlosesten, die die Konsequenzen tragen und die am wenigsten Verantwortung für die Situation haben.
Ein Beitrag von Radio Onda.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 23. Juni. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcast aller Infosendungen zum Nachhören sowie weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Wir sprechen mit Maike Lex, der abtretenden Leiterin des Schlachthaustheater Bern. Beigetragen zum heutigen Info haben Carol Gücki, Katrin Hiss und Radio Onda. Ein Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, habt ihr zugelassen. Habt Sorge und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.